Episode 21. Dipladenien zum Zweiten. Welche Dipladenien für welchen Zweck? Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Welche Wuchstypen gibt es? Welche sind die besten Sorten? Gibt es Kombinationsmöglichkeiten? Was ist die richtige Pflege? Und vielleicht noch als Bonus dazu, was läuft in der Züchtung bei Dipladenien? Diese Fragen diskutiere ich heute einmal mehr mit Patrick Schlüssel, Inhaber von Green Pflanzenhandel in Zürich, und freue mich auf dieses Gespräch. Hallo Patrick.
Salut Reto, grüezi miteinander, guten Tag.
Genau, legen wir doch gleich los. Wir wollen also so ein bisschen vom Kauf über die Pflege bis hin bis zum Herbst diese Geschichte etwas durchspielen. Und da geht es natürlich bereits vor dem Kauf gewisse Dinge zu beachten. Auf was für Dinge sollte man achten beim Kauf einer Dipladenie?
Also das eine ist sicher der Zeitpunkt, das haben wir im ersten Podcast schon erwähnt. Also wenn Sie einen Wintergarten haben, können Sie die Dipladenien sicher auch schon im März oder Anfang April kaufen. Wenn Sie jedoch die direkt in den Garten oder auf die Terrasse pflanzen möchten, würde ich Ihnen empfehlen, das nicht vor Mitte, Ende Mai zu tun. Die Dipladenien haben gerne heiß und warm und ein Frost wird nichts vertragen. Und da ist es eine schade um die Pflanze, schade ums Geld, wenn man das zu früh kauft. Das ist mal einer der ersten Punkte. Denn ein anderer Punkt ist, wenn Sie so eine Pflanze kaufen, ich zeige Ihnen hier mal einen 13er-Topf, oder? Achten Sie nicht nur darauf, dass Sie schöne Blüten haben, achten Sie auch darauf, dass Sie Blütenknospen haben. Das ist ein Qualitätszeichen. Ja,
da hast du jetzt aber die schönste ausgewählt von allen. Ne?
Ich kann noch eine andere zeigen, das ist überhaupt kein Problem, oder? Das wäre noch eine rote, oder? Und da sehen Sie auch diese Blütenknospen hier, weil das ist die Zukunft. Ja. Die Blüten ist die Gegenwart. Ja. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn jetzt auf dem Transport oder in der Almzucht ein Fehler passiert ist, dann reagiert nicht zuerst mit Blütenfall, sondern die Blüte, die lebt weiter, sondern die Knospen gehen verloren. Mhm. Also achten Sie immer darauf, dass Blütenknospen in verschiedenen Größen, auch diese ganz kleinen, vorhanden sind. Weil je kleiner, je empfindlicher sind die auf allfällige Schäden. Also das Wichtigste mal, kaufen Sie eine Pflanze, die blüht und die Blütenknospen hat. Und das Zweite ist auch, das kann ich Ihnen hier am kleineren Topf zeigen, zum Teil müssen Sie nicht mehr austopfen. Nur schon wenn Sie hier den Topf berühren, merken Sie, da ist etwas Hartes drin. Ja. Das sind diese vorher erwähnten Speicherwurzeln und die sind wichtig. Mhm. Kaufen Sie Sorten, da hat es Blut drin von Dipladenia sanderi, oder Mandevilla sanderi, die diese Pfahlwurzeln ausbildet. Und nur diese Sorten haben auch dieses Potenzial, einen Wasserspeicher in den Wurzeln anzulegen im Sommer, wenn es heiß ist. Ja. Oder? Das sind mal die Kriterien, auf was man beim Kauf achten sollte. Mhm. Bei der Farbe, da sind Sie frei, kaufen Sie, was Ihnen gefällt. Mhm.
Ja. Also die Leute achten viel zu stark auf offene Blüten, mit anderen Worten. Es gibt ja doch sehr viele Balkonpflanzen, die sehr, sehr kurz blühen, die Einzelblüten. Wie lange blüht so eine Einzelblüte eigentlich bei diesen Dipladenien?
Das ist sortenunterschiedlich, aber das sind zum Teil mehrere Wochen. Also die Haltbarkeit, mehrere Wochen. Die Haltbarkeit ist extrem gut, hängt auch von der Jahreszeit ab. Im Juni hält die Blüte länger als im August, wenn es extrem heiß ist. Ja. Es ist extrem lange haltbare Blüte. Und der Vorteil ist auch, die Blüte, wenn sie verblüht ist, die trocknet ein und fällt in den meisten Fällen auch runter. Und sonst warten sie, bis ein Gewittersturm kommt, dann sind die weggeputzt. Ja. Das ist echt ein Vorteil. Bei einer Pelagonie müssen die Blüten rausbrechen, die Blütenstände, damit sie keinen Samen bildet. Und da geschieht das von selbst.
Mhm. Ja. Wie wachsen die Dipladenien? Ich habe den Eindruck, da gibt es Unterschiede. Säulen, kompakte Büsche und so weiter.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das Erste, was Sie sehen, wenn Sie eine kaufen, ist die mal in einem Topf. So. Oder man sieht das vielleicht da hinten dann auch, oder? Sonst kannst du die vielleicht mal zeigen. Das ist ein großer Busch. Also das ist die gleiche Sorte wie die hier, übrigens. Das ist die gleiche Sorte. Ja. Einfach im größeren Stadium, oder?
Ja.
Da.
Ja.
Und hinten sieht man noch eine Säule.
Zweite Säule da.
Genau. Und das sind dann rankende Sorten. Und ja, das ist eigentlich der Unterschied in der Wuchs. Es gibt eigentlich zwei Hauptwuchstypen. Das eine ist rankend oder hängend, wenn es kein Gestell hat, oder ein aufrechter Wuchs. Und das ist oft nicht bekannt, weil oft werden die gleichen Sorten für verschiedene Verwendungszwecke gemacht, die werden dann mit Staukungsmitteln kompakt gehalten. Ja. Und wir haben bei unserem Züchter, ich kann das vielleicht so mal zeigen, ich hoffe, man sieht das, das ist eine rote Diplodenie, die aufrechte ist Jade Scarlet und die andere heißt Topaz Vermillon. Und das sind eben zwei verschiedene Sorten, zwei verschiedene Wuchstypen. Und die Sorte im Topf ist die, die man hier sieht, oder da. Das ist die aufrechte und die rankende auf dieser Seite ist die, die man da hinten sieht, die große. Und wenn Sie jetzt das in eine Balkonkiste pflanzen und das bei Ihnen runterhängen soll, dann müssen Sie eine hängende Sorte nehmen. Wenn Sie einen Terrassengarten haben, ist eine aufrecht wachsende zu empfehlen, weil dann die Blüten auch mehr oben auf der Pflanze stehen. Ja. Und wenn man dann am Balkontisch sitzt, Stuhl sitzt, dann sieht man die Blüten und nicht nur die Blätter. Also ja. Das sind solche Details. Bei den Pelargonien ist es auch so, die hängende und rankende Sorten. Ja. Nur bei den Diplodenien ist dieser Unterscheidmerkmal noch nicht so bekannt.
Mhm. Ja. Manchmal ist es schwierig, an jungen Pflanzen zu sehen, welche Wuchstyp das sie haben. Wie ist das bei Diplodenien?
Ist wirklich schwierig. Man sieht das bei den Diplodenien wirklich auch nicht gut an. Ja. Oder? Also da müssen Sie wirklich im Fachgartencenter sich beraten lassen oder spezifisch auch die gewünschte Sorte kaufen. Oder?
Ja.
Da.
Ja.
Ja. Ich möchte jetzt nicht zu viele Sorten erwähnen, das ist sonst verwirrend. Also fragen Sie nach einer aufrecht wachsenden, hängenden, rankenden Sorte. Und wenn Sie da eine Antwort kriegen, dann wissen Sie es, wenn Sie nur stille Ernten, dann kennen Sie das nicht. Weil es ist noch nicht sehr bekannt, dass es da wirklich verschiedene Wuchstypen gibt.
Es gibt aber Sorten, die eigentlich relativ kompakt wachsen, aber bei Lichtmangel doch anfangen zu schlingen.
Ja, das ist auch richtig, oder? Also man kann die kompakten Sorten, wenn man die im Halbschatten hat, ich kann da mal ein Bild raussuchen, weil da gibt es ein Bild, das zeigt mehrere tausend Worte, oder? Da. Gerade mal kurz suchen, da. Das sieht man hier, das ist die Sorte Jade White.
Ja.
Da, das ist die hier, die kann man hier auch noch zeigen, die ist hier zum Beispiel drin. Mhm. Oder man hat sie hier drin im kleinen Topf. Und wenn man die an die volle Sonne stellt, dann hat man einen sehr kompakten, aufrechten Wuchs, oder? Ja. Da. Wenn die gleiche Sorte am Halbschatten steht, das geht bei Diplodenien übrigens auch, aber nur mit diesen kompakten, aufrechten Sorten, dann hat man ein stärkeres Längenwachstum und einen halbrankenden Wuchs. Mhm. Und das ist auch der Trick, wie man aus einer kompakten Diplodenie eine Pyramide machen kann.
Ja.
Das Licht wird wegschattiert, dann macht man lange Triebe, gibt man Licht darauf, dann blüht sie wieder und wächst nicht mehr.
Okay.
Aber wenn Sie jetzt eine stark wachsende, rankende Sorte haben und die halbschattig pflanzen, dann funktioniert das nicht, weil die wird nur noch wachsen und nicht mehr blühen.
Ja.
Die sucht dann das Licht und dann hat man zu lange Internodien, zu viele Blätter und zu wenig Blüten. Da. Also wenn Sie Diplodenien eher halbschattig pflanzen wollen, dann müssen Sie wirklich die richtige Sorte kaufen, sonst geht das wirklich überhaupt nicht.
Ja. Die nächste Frage wäre genau gewesen, wohin stelle ich meine Diplodenien? Jetzt muss ich eher fragen, welche Sorten stelle ich wohin oder wie löst man das?
Also das ist einfach zu beantworten. Wenn Sie, also Diplodenien sind ja so beliebt, weil sie pflegeleicht sind und man sie auf Terrassen und auf Extremstandorte verwenden kann.
Mhm.
Und alle Diplodenien funktionieren an der vollen Sonne.
Ja.
Da geht alles, oder? Das Einzige, was dann zu extrem ist, wenn es eine Lage ist, wo es keinen Wind hat, extrem heiß ist, also stickende, wie sagt man, stehende Hitze hat, das ist für die Diplodenien auch schon eben fast zu extrem, oder?
Grenzwertig.
Genau, dann kann es dann auch Probleme mit roten Spinnen und so weiter geben, oder? Da. Das ist dann das Problem, oder? Da.
Aber wir haben schon mal darauf hingewiesen, man sieht es auch immer mehr, zum Beispiel auf dem Friedhof, ist auch die Diplodenia immer beliebter, weil sie einfach funktioniert.
Ja, ist auch wenn Sie einen Friedhof haben, mit Südlage und noch durchlässigem Boden, ist das ein Extremstandort.
Ja.
Und eine Diplodenie kann dort noch überleben, wo viele andere Sommerflorbeet- und Balkonpflanzen das einfach nicht mehr hinkriegen.
Ja.
Oder? Da. Das ist richtig, ja. Aber eben noch bei jedem Standort, oder wenn man dann eine Diplodenie halbschattig pflanzt, dann brauchen Sie wirklich eine kompakte Sorte und sonst geht es wirklich nicht. Oder? Das ist dann schon ja, der speziellere Standort.
Ja. Lässt man die Diplodene jetzt in diesem Plastiktopf und stellt sie einfach in einen Dekotopf hinein, oder was macht man? Pflanzt man um am besten?
Das ist eigentlich alles möglich, oder? Man kann, das ist auch eigentlich außergewöhnlich, man kann so eine Diplodene auch in diesem Topf stehen lassen, einen Übertopf nehmen und die als Tischdekoration benutzen. Ja. Das mache ich zu Hause immer. Ja. Die hält bis im Herbst durch. Einzig wichtig ist, Wasser geben und Dünger geben, weil halt dann das wirklich ein kleiner Topf ist. Aber das funktioniert. Oder man nimmt ein größeres Gefäß, topft die um, man kann die auch mit anderen Farben oder mit Zauberschnee, zu dem Thema kommen wir noch, ja, einmal kombinieren. Ja. Wichtig ist einfach, nehmen Sie nicht einen zu großen Topf, weil die Pladenien haben nicht gerne stehende Nässe, und wenn Sie einen zu großen Topf nehmen, dann ertrinkt die Pflanze fast, oder? Weil es ist nicht ein Schnellwurzler. Also es ist nicht etwas wie eine Petunie, die extrem schnell Volumen zulegt, oder? Also nehmen Sie eher einen zu kleinen wie einen zu großen Topf. Weil der Tod für eine Diplodene ist stehendes Wasser.
Ja.
Vielleicht auch noch ein Tipp beim Eintopfen, wenn Sie sie umtopfen, unbedingt eine Tonscherbe auf das Abflussloch, dann Lecker, Blähton unten rein, ein Vlies und dann ein sehr gut durchlässiges Substrat hinein. Der Wasserabzug ist entscheidend, und auch wenn Sie auf der Terrasse einen Unterteller haben, nehmen Sie den bei Regen weg, stellen Sie ihn um, stellen Sie die Pflanze oben drauf, weil stehendes Wasser wird nicht ertragen. Sie haben gesehen, das hat Pfahlwurzeln. Wenn die Pfahlwurzeln im Wasser stehen, faulen die und dann geht die ganze Pflanze kaputt.
Ja. Da. Ist aber so das ziemlich einzige,
was das Hauptproblem ein Problem bei Staunässe. Ne?
Genau.
Genau.
Also ich würde ja von der Tendenz her eigentlich nicht verpflanzen, sofern man die Pflanze als Solitärpflanze aufstellt. Wenn man jetzt kombiniert, gibt es da Kombinationspartner, wo du sagst, das muss einfach sein?
Ja, die gibt es. Vielleicht noch zu deiner Bemerkung noch eine Anmerkung, oder? Umpflanzen, wenn du eine Pyramide kaufst, oder wie das, was man da hinten hat, dann hat die Pflanze extrem viel Blattvolumen. Ja. Da würde ich jeden Fall empfehlen, da einen etwas größeren Topf zu nehmen, weil sonst holt man nicht das Maximum aus der Pflanze raus. Okay. Weil man muss immer sehen, gerade als Beispiel, oder die Pflanze hier, die hat ein Drittel so viel Blätter wie die große. Ja. Der Topf ist aber der gleiche.
Ja.
Also der kleine kann man stehen lassen. Und auch Wasser geben ist bei vielen Pflanzen ja immer, oder bei vielen Gärtnern immer ein Problem. Und wenn es heiß ist, braucht eben auch eine Diplodene mit so viel Blatt, braucht die extrem viel Wasser. Aber nur wenn es heiß und trocken ist, oder?
Ja.
Und darum schauen sich die Pflanze an, wenn Sie eine hohe Pflanze haben, lieber umtopfen. Bei den kompakten, aufrechtwachsenden Sorten, die können Sie auch im Topf stehen lassen. Das noch als Ergänzung.
Ja, oder? Sehr gut. Ja.
Was war jetzt deine Frage?
Ja, was war jetzt meine Frage? Kombinationsmöglichkeiten.
Genau.
Ja.
Also, ist etwas, was immer sehr viel gefragt werden, oder? Also, kombinieren können Sie die Diplodenien mit eigentlich den meisten Beet- und Balkonpflanzen. Das Problem ist aber, wenn Sie eine pflegeleichte Diplodenie kombinieren mit einer Petunie, die viel Wasser braucht, dann geht das auch, aber Sie haben dann das weniger Wasser geben, den Effekt von der Weekend-Pflanze, dass man übers Wochenende Wasser geben muss, haben Sie dann nicht mehr.
Ja.
Also wann Kombination und wann pflegeleicht und vielleicht mit Zauberschnee oder Portula kombinieren, das sind Pflanzen, die auch von Haus auf eine gute Trockenheitsresistenz haben und auch gut Hitze ertragen.
Ja.
Mir persönlich gefällt Zauberschnee am besten, weil Zauberschnee, das kannst du vielleicht dann noch einblenden für die Leute, die das nicht kennen, das ist noch eine feinlaubige, weißblühende, feine Pflanze. Das ist ein super optischer Kontrast zu den Diplodenien, die glänzende große Blätter und große Blüten haben. Das passt immer.
Ja.
Und wenn eine Diplodenie, eine Bepflanzung irgendwo ein Loch hat, wächst genau der Zauberschnee dann dort heraus. Das füllt das genau auf, das sieht extrem natürlich aus. Was ich jetzt bei mir letzten Sommer ausprobiert habe, das möchte ich dieses Jahr noch vertiefen, ist der Verbena bonariensis. Das ist das Eisenkraut. Das gibt es in so lila, violette Farbe, und das ist eine Farbe, die es bei Diplodenien nicht gibt. Und die Kombination, die hat extrem gut funktioniert und super ausgesehen, und das möchte ich jetzt in diesen Sommer mir im größeren Stil ausprobieren, ob das wirklich auch
aber dann hängen kombiniert, oder?
Nein, eine aufrechte Sorte. Also
die
Bonariensis.
Sorte.
Nein, von Bonariensis gibt es ja kompakte Sorten. Genau. Normalerweise wird das nicht langlebig stehen, die wird so einen Meter 1 Meter, 1,30 Meter, 1,40 Meter hoch. Und da gibt es jetzt kompaktere Sorten, die nur noch 30, 40 Zentimeter hoch werden. Und die blühen dann genau über den Diplodenien, die man hier sieht. Und das hat bei mir also Hammer ausgesehen. Und eben, wenn Sie etwas ausprobieren wollen, das wäre ein Tipp.
Ich könnte aber auch mit Hängewerbeen mir das vorstellen, oder?
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ist auch eine pflegeleichte Pflanze, die auch optisch gut ausschaut.
Lobularia. Könnte auch funktionieren, oder?
Könnte auch. Ich bin einfach kein Fan von Lobularien, weil die gibt es. Ich finde den Duft, für mich stinkt Also ich finde es grauenhaft auf der Terrasse, aber das ist Geschmackssache. Aber was tatsächlich, es gibt eine Schweinerei.
Ja.
Es rieselt.
Ja, ja, das
ist. Und eben Diplodenien ist einfach eine extrem pflegeleichte Pflanze, weil es eben keine Schweinerei gibt am Boden. Mhm. Darum Lobularien würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde sie auch generell nicht pflanzen bei mir zu Hause.
Das ist sehr schön. Da sieht man die Eigenheiten, die jeder pflegen darf.
Genau.
Also wir haben jetzt unsere Pflanze eingepflanzt, entweder solitär oder kombiniert mit anderen Balkonpflanzen. Übrigens, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wäre Ipomea als hängende Ergänzung
dazu. Ja, das geht sehr gut.
Sicher wunderschön auch. Und vom Standortanspruch fast identisch, oder?
Richtig.
Wie pflegen? Also, wenn wir von vorne weg schauen, wir haben jetzt frisch gepflanzt, stellen das an unseren fixen Standort, Sommerstandort hinaus. Wie pflege ich das Ding?
Eben korrekt eintopfen mit Wasserabzug und durchlässiges Substrat. Entweder ein Langzeitdünger oder dann regelmäßig Dünger geben mit dem Gießwasser. Ja. Dann auch aktuell jetzt natürlich noch Pflanzenstärkung, Multikraft Root zum Beispiel beim Angießen geben, das ist sehr zu empfehlen. Auch unser Produzent arbeitet mit diesen Produkten, weil das stärkt das Wurzelwachstum und die Wurzeln sind die Gesundheit der Diplodenien. Ja. Und nachher einfach bedarfsgerecht gießen, das klingt jetzt einfach, ist es aber nicht, oder? Also wenn Sie die jetzt im Mai eintopfen und es kommen dann wie heißen die Tage dort, oder?
Die Eisheiligen.
Die Eisheiligen, dann regnet es oft noch länger und so. Und dann müssen sie nicht gießen.
Ja.
Also das ist dann wichtig, weil wenn sie dann Regen haben und noch gießen, ertrinkt ihnen die Pflanze. Viel, wenn sie jetzt aber einen sehr warmen Mai haben, dann hat die eingetopfte Pflanze noch wenig neue Wurzeln. Dann müssen sie regelmäßig Wasser geben. Und auch schauen, dass die eingetopfte Pflanze nicht nur die Erde nebenan Wasser hat.
Ja.
Weil das gibt dann die Wurzeln für die heißen Sommermonate. Mhm. Und dann ist die Pflege einfach. Also das ist eigentlich alles, was man machen muss. Da am Anfang Wasser geben und im Sommer, gerade wie das Beispiel mit dieser großen Pyramide, einfach sich vorstellen, wenn etwas hunderte Blätter hat und es 30 Grad ist. Also man kann das ganz provokativ sagen, wenn man raus auf der Terrasse sitzt und Durst hat und Bier trinkt, hätte die Diplodene gerne auch einen Schluck Wasser.
Nicht unbedingt Bier, aber wenigstens einen Schluck Wasser.
Nee, aber das ist so, man kann das wirklich gut so sagen, oder? Und auch noch ein wichtiger Hinweis, eben Diplodenien brauchen Wasser, aber sie überlegen auch mal, wenn sie kein Wasser kriegen, aber sie freuen sich nicht darüber. Oder? Ich habe das schon zwei, dreimal erwähnt, aber das ist ein Fehler, der oft gemacht wird.
Ja, es hat mal so eine Werbeaussage gegeben, man kann in die Ferien ohne Wasser geben, oder ohne dass jemand Wasser geben muss in dieser Zeit. Sie überlebt, aber offenbar
auf Kosten
der Blüten.
Oder? Ja, es ist schon so. Und eben auch das Wachstum, dann würde die Pflanze auch wachsen und weitere Blütentriebe machen.
Ja.
Und das ist der Unterschied dann. Sie haben dann eine Pflanze, ich habe zum Teil Pflanzen, die gut gepflegt sind, die sind komplett mit Blüten überdeckt.
Ja.
Aber das setzt voraus, dass man halt Dünger und auch bedarfsgerecht Wasser gibt. Und sonst geht es ihm nicht kaputt, wenn sie eine Petunie pflanzen und 3-4 Tage ins Wochenende gehen, ist die mit Sicherheit nachher Stroh.
Ja.
Die ist vertrocknet. Also.
Genau.
Eben, können Sie auch mal anschauen, eine Petunie hat feine Faserwurzeln und keine Speicherwurzeln.
Ja. Das ist der Unterschied. Das ist einfach ein Unterschied, oder?
Genau.
Definitiv. Ja. Wenn jetzt die Diplodenien aufgeschossen sind, weil sie vielleicht an einem zu dunklen Standort gewesen sind oder in der Produktion oder im Handel da rumgestanden sind und keine Blütenknospen mehr haben, was macht man am besten? Wie soll man sie zurückschneiden oder einfach möglichst sonnig stellen wieder?
Ja, ich möchte Ihnen das vielleicht da an so einer Pflanze zeigen. Also Diplodenien blühen immer am neuen Zuwachs, oder? Ja. Also wenn eine Pflanze wächst und nicht blüht, dann hat sie zu wenig Sonne. Da. Und wenn sie sie im Halbschatten haben und sie eine rankende Sorte haben, dann haben sie die Ursache schon gefunden. Stellen sie an einen wärmeren, vor allem sonnigen Standort. Ja. Oder? Und wichtig ist auch, wenn sie sie zurückschneiden, dass sie, wenn jetzt so ein Trieb, das passiert im Herbst, wenn die Tage kurzer werden, ja, dann macht sie so Peitschentriebe, ja, nennen wir das. Und die kann man dann rausnehmen, aber dann ist wichtig, dass man, wenn man die rausbricht hier, dass man da noch 1-2 cm Platz lässt, weil, ja, da kommt weißer Saft raus und wenn, ja, man das zu nahe hier pinziert, dann gehen diese Blätter kaputt, weil die bluten aus.
Ja.
Und das ist wichtig, weil, ach, wenn man das so nicht macht, werden quasi diese noch vorhandenen Blüten im Herbst von, ja, dem Neuzuwachs überwachsen, dann sieht man sie nicht mehr. Mhm. Also die kann man rausnehmen, aber einfach am besten in der Mitte vom Internodium. Das Internodium ist
in der Mitte.
In, ja, der Mitte da rausnehmen, genau, und vorsichtig wegen Kleidern, noch ein wichtiger Hinweis, dieser Pflanzensaft ist einerseits giftig, wohl, mhm, nicht stark, aber ist giftig und das Schlimmste daran ist, wenn sie damit schöne Kleider anhaben und einen Fleck haben, die Hosen oder die Bluse können sie wegschmeißen. Ja. Der Fleck geht nicht mehr raus. Oder das ist noch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Aber das ist, mhm, eine gute Sache, wenn es im Herbst dann so Peitschentriebe gibt, brechen sie die aus.
Ja.
Wir sprechen dann noch über die Überwinterung. Oder? Wenn man das jetzt, genau, im Frühling anschaut, sie eine Pflanze erfolgreich überwintert haben, müssen sie zurückschneiden etwas, weil sie müssen sie zum Wachsen bringen, weil nur bei Wachstum gibt es wieder Blüten.
Ja.
Die, ja, blüht nur am neuen Laub, am neuen Trieb, mhm, und nicht am alten. Das ist wichtig.
Ja. Aber das würde bedeuten, wenn man einigermaßen vernünftig Wasser gibt, ab und zu Nährstoffe zuführt und der Standort stimmt, dann blüht
völlig
das
problemlos
bis zum Non-stop Spätherbst durch.
Non-stop. Das ist der Grund, warum die Pladenien so eine Erfolgsgeschichte sind. Also, ja, ich kann das sagen, das ist wirklich eine super Pflanze, wo alle Leute daran nachhaltig Freude haben.
Ja. Ja. Du hast Überwinterung angesprochen. Macht das Sinn?
Ja, ist natürlich schon so, wenn man eine große Pyramide gekauft hat und dafür 100 oder 200 Schweizer Franken oder Euro ausgegeben hat, mhm, und man sie den Sommer gut gepflegt hat, dann möchte man die vielleicht gerne tut behalten. Das weh, und das tut weh. Ja, das, ja, merke ich selber auch. Zum Teil, ja, muss ich bei mir 2 Meter oder 1,80 Meter große Diplodenien wegschmeißen, weil ich nicht die Möglichkeit habe zu überwintern. Das schmerzt, mhm, oder? Mhm. Also wenn jemand eine Überwinterungsmöglichkeit hat, wie einen Wintergarten, dann, ja, kann man das gerne tun. Das Problem ist einfach, eine Diplodenie braucht eine Winterruhe. Also, mhm, die optimale Temperatur ist so zwischen um die 10 Grad, 8 bis 12, 13 Grad. Mhm. Und nicht wärmer. Also eine Wohnung geht eigentlich nicht, weil es zu warm ist. Ja. Und zu warm und zu wenig Licht, das ist der Tod der Diplodenie, weil die treibt dann aus, sucht das Licht und die wächst sich dann tot. Also es ist nicht ganz einfach, oder? Mhm. Und, aber wenn man jetzt eben vorausgesetzt, man hat einen Wintergarten oder einen Keller, wo die Temperatur stimmt und etwas Licht vorhanden ist, dann kann man, mhm, das durchaus versuchen. Mhm. Die Temperatur muss stimmen, man kann die Pflanze etwas zurückschneiden dann schon, nicht zu fest. Man stellt die Düngung komplett ein und gibt nur noch wenig Wasser, keine Staunässe, weil wenn dann, also muss das so erklären, eine Pflanze in der Überwinterung, die ist geschwächt, weil das ist ein negativer Standortfaktor, die ist dann, mhm, gestresst. Und wenn dann ein Faktor nicht stimmt, dann fällt sie zusammen. Sieht man auch, wenn sie, die Diplodenien kriegen ja fast keine Schädlinge. Vielleicht mal Extremstandort, ja, Spinnmilben, vielleicht mal eine Schildlaus. Wenn sie, draußen passiert gar nichts. Wenn Sie die aber mit 2-3 Schildläusen ins Winterquartier stellen, mhm, explodieren die mhm, Mengen an Schildläusen und die Pflanze wird ihnen quasi aufgefressen, weil die Pflanze sich nicht mehr wehren kann.
Ja.
Und das ist das Problem bei der Überwinterung. Oder? Mhm. Man kann es machen, aber es ist nicht einfach und es kann 3 Jahre gut gehen und in einem Jahr stirbt, mhm, die Pflanze ab, weil, mhm, ihr etwas nicht gefallen hat.
Aber entscheidend wäre natürlich, dass man sie möglichst frühzeitig dann versucht auch anzutreiben, oder wie?
Ja gut,
antreiben. Was heißt, blüht sie dann irgendwann im August?
Ja gut, wenn man die
dann natürlich, auch nichts.
Es ist schon so, wenn man die dann Ende April, Anfang Mai nach draußen stellt und sie vielleicht schon Ende März zurückgeschnitten hat, dann wird das Juni, bis sie wieder blüht.
Ja.
Das ist korrekt, oder? Das ist der Nachteil, weil, hier natürlich bei den Pflanzen, die Sie hier sehen, da wurde der Rückschnitt gemacht auf den gewünschten Blühtermin.
Ja.
Also wir geben vor, wann wir welche Pflanze, welches Stadium ausliefern wollen, dann werden diese, das kann man auch hier zeigen, das sieht man hier in der Pflanze drin, die sind da, sieht man das vielleicht da noch gut da. die sind da zurückgeschnitten worden, damit hier die Blüte dann kommt und nicht überwachsen ist, oder? Ja. Und das ist, da hat man durch Erfahrung, wir haben da schon 15 Jahre Erfahrung, weiß man, wann man was machen muss, damit sie auf den gewünschten Termin blüht. Und wenn man das halt in der heimischen Stube macht, dann wird es halt leider Ende Mai oder halt Mitte Juni, bis die blüht, oder? Ja. Aber man kann ja dann auch 2-3 Pflanzen überwintern und kleinere neu kaufen und haben blühende. Das ist das da. Und uns als Händler freut es auch, wenn sie jedes Jahr eine neue kaufen, selbstverständlich.
Genau. Und den Gärtner freut es, wenn er eine große, wirklich hochwertige Pflanze auch mal überwintern darf. Oder?
Genau.
Sehr schön. Ja, als Ausblick, so, wir haben diverse Farben, diverse Formen an Dipladenien. Kannst du irgendeinen Ausblick geben von der Züchtungsseite her, was da vielleicht noch kommen könnte in naher Zukunft?
Ja, wir haben jetzt über diese 2 Typen Aufrecht und Ranken gesprochen und es gibt noch 2 weitere Gruppen. Ich kann da vielleicht auch mal ein Bild zeigen, was es noch gibt. Es gibt noch einen Typ, das ist eine Dipladenie, die aufrecht wächst, aber große Blumen hat. Das sieht dann so aus. Diese Sortengruppe heißt Turmalin. Ja. Das ist ein neuer Blütentyp.
Ja. Wahnsinn.
Es ist wirklich der Hammer. Also das Foto ist von mir zu Hause aufgenommen vor 2-3 Jahren. Das ist wirklich eine Bombe, diese Pflanze. Das Problem ist einfach, die sind extrem wärme- und lichtbedürftig. Oder? Also die blühen erst im Mai und dann noch nicht extrem intensiv. Also da, wenn Sie das kaufen, können Sie nicht vorstellen, dass Sie dann nach 6-7 Wochen eine super Pflanze zu Hause haben. Und das ist noch ein Nischenprodukt, daran wird gezüchtet. Ja. Wir haben jetzt die ersten Sorten, die früher blühen, aber trotzdem große Blüten haben. Wir arbeiten an der Kulturführung, dass die stärker blühend geliefert werden können. Das ist mal ein Teil, was noch kommt. Und was es dann noch gibt bei den Farben, das kann man vielleicht hier zeigen, das gibt es noch. Orange Sorten, die man hier sieht, die sind auch bereits im Handel. Da sieht man auch die Verwandtschaft mit dem Oleander sehr gut. Ich hatte die schon 2 Jahre zu Hause. Das sieht auf den ersten Blick ganz fast aus wie ein Oleander, oder? Da ist auch der Wuchs ist ähnlich, also der Blütentrieb ist dann klar oberhalb der Pflanze. Also man sieht dann die Verwandtschaft da sehr gut. Also da geht es eben in Sonderwuchstypen und dann wird natürlich auch gezüchtet an anderen Farben. Und Orange ist dann bei diesen Typen ein großes Zuchtziel. Wir hatten da vor 4-5 Jahren einen so aufrechten Orangentyp begeistert. Dummerweise so ab Ende Mai, als die Sonne intensiv war, hat die Blüte keinen Tag gehalten und die Blüte wurde braun. Und das ist ein sehr wichtiges Zuchtkriterium, die Farbstabilität. Die Sorte hat es nie in den Handel geschafft, weil das ist nicht brauchbar. Und bei den roten Sorten gibt es auch extreme Sortenunterschiede, was die Farbstabilität betrifft, oder? Wir haben da zum Beispiel Sandaville Red, die wir auch verkaufen. Und die ist nicht so farbstabil wie eine Topaz Vermillon, die an der Sonne einerseits das bessere Rot hat und die Blüte bei intensiver Sonne nicht verbrannt wird. Und das sind Kriterien. Ja. Oder ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel zeigen. Ich schaue, ob ich diese Blüten auch finde, oder? Was Sie jetzt, ich hoffe, man sieht den Unterschied, oder? Das ist beides rosa, das ist aber nicht die gleiche Sorte. Ja. Und da sieht man, dass die Blütenform ist nicht so elegant wie hier. Also das hat man gezüchtet, dass das fast aussieht wie ein Windrad.
Windrad.
Genau. Ja. Also die sind die Petalen komplett offen. Ja. Und das ist natürlich wunderschön. Also es ist eine der schönsten Dipladenien, die es gibt. Weil dass die Pflanze noch komplett mit diesen rosa Blüten überdeckt. Ja. Und die sehen alle gleich aus, ist komplett rosa gefärbt, ist sehr gut farbstabil. Sie wird heller, aber sie wird nicht braun. Wird dann so changierend. Und das ist auch die Sorte Fuchsia Flammei, das ist auch die einzige duftende Mandevilla, das habe ich auch nicht gewusst, oder? Die riecht fein süßlich nach Vanille. Also das ist echt der Mehrwert. Und das sind so Ziele, die man hat, oder?
Okay.
Oder bei Weiß, oder? Das kann man vielleicht auch noch zeigen, oder? Und ein Beispiel ist hier bei den weißen Sorten, oder? Haben Sie vielleicht auch schon gesehen, viele weiße Sorten sind im Knospenstadium rosa. Und die haben dann auch bei tiefen Temperaturen einen rosa Hauch, das nennt man Blush. Also wie bei Kirschblüte. Und da gibt es Sorten, die wurden selektioniert, dass die Knospe weiß ist, komplett weiß und auch, dass die Blüte in der Mitte nicht mehr gelb, sondern eher ins Grünliche geht. Ja. Und dass die Blüte ist ein kaltes, strahlendes Weiß und das ist wohl in der Beschreibung ein Detail, wenn man das sieht, das sieht man von Weitem, dass das was anderes ist.
Das
ist
wirklich anders,
genau.
Das habe ich schon gesehen. Ja.
Genau, also es geht eben um Farbstabilität, um Blütenform, um andere Blütenfarben, andere Wuchstypen. das ist das, was man erwarten kann und was auch jetzt kommt. Also,
ja, da. Okay. Du hast mal so violett noch angetönt. Ist das ein bisschen passé im Moment? Oder?
Wie meinst
wirklich
du
violett? Eine violette?
Ja, es gibt eine Sorte in der Züchtung, die haben wir auch schon gesehen, die wurde auch schon an der IPM vorgestellt, die Sorte. Und ich denke, wir werden dieses Jahr vielleicht ein paar Muster von der erhalten. Ja. Und dann stellt sich dann die Frage, ob diese Farbe auch farbstabil ist.
Ah, okay.
Und das weiß man erst, wenn man die auch mal getestet hat. Ja, und das ist auch wichtig, die kann in Mittel-Norddeutschland farbstabil sein, aber in der Schweiz oder in Italien nicht, oder? Ja, also wir lancieren hier in unserem Markt Schweiz nur Pflanzen, die wir mal eine Saison bei uns getestet haben, weil eine Sorte, die nicht farbstabil ist, die findet keinen Eingang in unser Sortiment. Ja. Das ist nicht brauchbar. Ja, wenn eine Gattung erfolgreich ist, eine Pflanze, und die Leute Freude daran haben, dann muss man schauen, dass sie auch die Versprechen, die man gibt, auch einhaltet. Oder? Da sind wir radikal. Also wenn eine Sorte schön blüht, aber nicht farbstabil ist, dann fliegt sie raus.
Ja. Hat ja genügend andere. Ja?
Hat wirklich genügend andere. Und ob jetzt jemand eine violette, lilafarbene Diplodenia will, weiß ich ja dann auch nicht. Oder?
Ja, eigentlich hätten wir den Bogen so geschlagen in der Kultur von Diplodenien. Eine Zusatzfrage, die mir noch so in den Sinn gekommen ist. Mandevilla, der Begriff, woher kommt der eigentlich? Du hast da irgendwie eine Anekdote dazu.
Ja gut, Mandevilla ist der lateinische Name von der Pflanzengattung, von den Diplodenien. Und es ist wirklich noch eine lustige Geschichte, oder? Das war der John Mandeville, der hat vor etwa 200 Jahren... Den hat es wirklich gegeben. Das war ein Gesandter von der britischen Königin, oder? König von England. Und der war in Argentinien unterwegs und hat dann die erste Mandevilla Laxa gefunden und die nach England gebracht. Oder? Und zu seinen Ehren hat man dann die Gattung in Mandevilla getauft, wegen John Mandeville. Ja. Das ist wirklich so, den hat es gegeben. Du kannst vielleicht noch diese Mandevilla Laxa noch einblenden,
dass man
die Wildform auch noch sieht und den Namensgeber von der ganzen Gattung. Also das ist wirklich eine hübsche und wahre Anekdote.
Spannend, sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Patrick, für diese Ausführungen und herzlichen Dank Ihnen.
Danke
fürs Zuschauen und Zuhören. Das war also unser zweiter Podcast zum Thema Diplodenien. Und wie immer, glauben Sie nicht alles, was wir Ihnen erzählen. Testen Sie selber und gärtnern Sie weiter. Herzlichen Dank.
Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.